Bibi, Volli und viele Freunde. Ein schöner Podcast von Radio 1.
Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, der sich diesmal, und ich glaube, wenn man uns kennt vom Optischen her, dann wird man sich wundern, dass wir uns für dieses Thema auch entschieden haben.
Also wir haben uns praktischerweise genau zum Thema vorher auch in die Haare gekriegt, und zwar sehr gründlich. Das wird man diesem Podcast möglicherweise nicht anmerken. Für den Fall, dass Sie aber die Haare wachsen hören, oder so sagt man, glaube ich, nicht. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden Sie mitbekommen, hier ist ein leichtes Störfeuer durchs Studio gegangen. Aber wir geben unser Bestes in dieser haarigen Situation. Wir wollen ja auch nicht dem anderen mehr oder weniger das Haar neiden und ihm auch kein Haar krümmen, was um ein Haar fast geschehen wäre. Aber wir finden eben immer häufig das Haar in der Suppe. Und obwohl wir uns ja manchmal bis aufs Haar gleichen, ist unser Haar trotzdem A, schütter und B, gleichermaßen nicht vorhanden. Also, das Thema ist gerade Haare. Wann ist das Thema dir zum ersten Mal untergekommen?
Also in meinem Leben oder meinst du jetzt in letzter Zeit?
In letzter Zeit.
In letzter Zeit. Naja, eine Riesendiskussion darüber, dass alle, die noch welche haben, jammern. Also und zwar die ganze Zeit, dass sie nicht zum Friseur gehen können. Deshalb ist es ein Riesenthema im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich räume ein bei mir selber nicht in dem Maße, aber dort ist es ein ganz, ganz großes Thema, weil alle die Sehnsucht plagt, irgendwie mal wieder zum Friseur zu wollen. Und natürlich auch die Frage, halten sich denn auch alle dran? Denn hier und da sieht man im Fernsehen ja Menschen, die sehen so aus, als würden sie weiterhin zum Friseur gehen.
Also da bei dir ja auch nicht sonderlich viel auf der Rübe wächst und wir eine ähnliche Frisur haben, wobei du dichtere Augenbrauen hast, was ich persönlich eher weigelsch finde und eher unangenehm, weil ich immer denke, der nutzt auch bei dem vielen Schweiß, der dir runterläuft, als quasi als Seitenbahn. Ist zwar ganz gut, aber das ist ja eine gewisse Disproportionalität, wobei man auch dann die Rötlichkeit deiner Haare da erkennt an den Augenbrauen.
Stimmt. Ne? Also wir sind im Typ schon sehr unterschiedlich. Ich bin jemand, der eigentlich normalerweise sehr, wirklich massiv behaart ist. Ja, das kann man eigentlich sagen. Und deshalb ist es verwunderlich, dass ich auf dem Kopf keine Haare habe. Ich habe ja sonst viele. Du, bei dir ist es eigentlich irgendwie, kann man sagen, stimmig. Du bist ja jemand, der sowieso kein Haar hat, also sich nicht rasieren muss, keine Wimpern, keine Augenbrauen. Na, von daher nirgends eigentlich Haare, deshalb ist auch fast logisch, dass wahrscheinlich dein Kopf sich irgendwann entschieden hat, auch die Haare abzuwerfen.
Ja, und deshalb ist angesichts des Streits, den wir vor der Sendung hatten, es mir auch ein Anliegen, eine Rasierklinge zu nehmen, um mir ein Stück aus deinem Rückenfell rauszuschneiden und mir über auf die Augenbrauen zu kleben. Das wird eine ganz angenehme Angelegenheit. Also wir sind auf das Thema Haare natürlich gekommen, einerseits, weil alle jammern und aber auch mittlerweile an die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen. Also ich habe unlängst mit jemandem gesprochen, der feststellte, es reicht ihm zwei Außenspiegel, die er von seinem alten Auto noch hat, auf das Waschbecken zu legen, und dann guckt er immer genau in diese Außenspiegel, während er vor dem Waschbecken kniet und sich da die Nackenhaare ausrasiert. Oh. Deshalb an dich die Frage, du bist ja nun auch erkennbar mehr oder weniger frisiert, wobei du nicht so sehr auf gleiche Länge achtest. Also du hast ungefähr 15 der 7.
Sag das mal der meiner Friseurin.
Also ich hoffe nicht, dass
die zu Hause sitzt.
Ich hoffe nicht, dass du, auch verstehe. Ja. Also deine Freundin hat das geschaut. Ja. Gut, aber sie hat offensichtlich doch 17, also 47 Haare hat sie mehr oder weniger länger gelassen. Ist das Absicht? Ist es so eine magische Zahl bei euch zu Hause, 17?
Das ist, glaube ich, das Schneidegerät einfach, das nicht alles erwischt. Und dann kommt sie mit der Schere und dann geht es halt schon ein bisschen drunter und drüber. Also professioneller ist schon besser dann insgesamt. Sie macht es auch manchmal nicht mit dieser, ja, nicht so liebevoll. Kennst du, das kann ja auch was Schönes haben, mit so einer Haarschneidemaschine, die leicht vibriert, die über den Kopf gefahren zu bekommen. Aber es kann auch sehr unangenehm sein.
Was macht sie denn mit dem Nacken?
Gar nichts, sieht man ihm an.
Mhm. Genau. Also das sieht so ein bisschen aus wie bei mir nach 14 Tagen ohne Putzfrau, Wollmäuse in der Ecke.
Du siehst einfach so wie so ein abgegriffener Teddy aus.
Ja, bin ich auch mehr oder weniger. Es gibt ein langes schwarzes Haar, das hat aber bislang noch außer mir noch niemand entdeckt. Das ist das letzte meiner Geheimnisse. Apropos letztes Geheimnis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir wollen jetzt mal ausnahmsweise nicht wirtschaftstheoretisch werden und gucken, also wie sehr die Friseure und Friseurinnen gerade darben, sondern wir wollen uns tatsächlich das Friseurhandwerk mal näher besehen und da auch nicht haarspalterisch vorgehen, sondern mit einer Dame sprechen, die eigentlich seit 16 Jahren mittlerweile schon im Friseurhandwerk tätig ist und die Großen, wenn sie dann beispielsweise zur Berlinale kommen, frisiert. Wir werden wahrscheinlich wenig erfahren über das Intimleben, weil dann wäre sie ihren Job los. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie die Friseurin der heutigen Sendung. Hier ist Lucia Djubicic. Guten Tag, Frau Djubicic. Lucia mit Namen. Hallo, Lucia.
Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, herzlich willkommen. Also ich glaube, die 16 Jahre müssen wir ein bisschen korrigieren. Mit 16 Jahren begonnen, ne? Also
so ist es.
Ich wollte dich 32-jährig machen. Also gut, bist halt älter. Mir doch egal. Gut. Du, es gibt Gänge in Drogeriemärkten, in denen ich seit 30 Jahren nicht mehr war. Und da, wo Tausende von Shampoos stehen. Fangen wir doch mal ganz einfach an. Haarpflege. Was rätst du?
Also, jeder soll mal das Shampoo nehmen, was ihm am besten gefällt, würde ich mal sagen. Da würde ich gar nicht mich festlegen auf eine Firma oder auf irgendein spezielles Produkt.
Aber schon Shampoo, weil es gibt ja mittlerweile auch da andere Sachen. Vulkanerde hört man, spezielle Seifen, die dann keine Shampoos sind.
Ja, man kann auch diese Seifen benutzen, aber das Problem, was ich gemerkt habe, wenn einige das benutzen, die schäumen das dann zum Beispiel gar nicht in den Händen auf, sondern nehmen das Seifenstück und schmieren sich das in die Haare und rubbeln, damit da ein Schaum entsteht. Und dann haben die so einen Knödel auf dem Kopf, den sie gar nicht mehr ausgekämmt bekommen.
Mhm. Was ist das für ein Gefühl, Haare in der Hand zu haben, an seinem eigenen Kopf?
Gibt es denn Haare, die eklig sind eigentlich, also wo du selber nicht so gerne reinfasst?
Ja. Es gibt Leute, die kommen zum Friseur und man hat das Gefühl, die haben sich 2 Wochen lang nicht die Haare gewaschen.
Ja, das macht ja der Friseur. Warum fetten denn unterschiedliche Köpfe so unterschiedlich?
Das ist bei jedem anders. Wenn man sich halt viel auf den Kopf fässt, dann regt man halt die Teigdrüsen an, dann fettet es schneller. Wenn man eine Mütze auf hat, fetten die Haare auch schneller. Und es gibt aber auch Leute, die haben eine ganz trockene Kopfhaut, die haben das Problem gar nicht. Bei denen ist es okay, wenn sie dann ein paar Tage nicht waschen.
Aber jetzt mal ehrlich, ich kann doch auch genauso gut Körpershampoo nehmen oder irgendwie ein Duschzeug, oder? Da muss ich doch nicht extra Shampoo nehmen. Also
ja, du schon, du hast ja keine Haare. Nee.
Also würde ich mal sagen, lasst mal eine oder Freundin das probieren, die vielleicht lange Haare hat, die auch chemisch behandelt sind, wenn die sich einfach mit so einem Duschzeug die Haare wäscht. Das ist nicht gut.
Okay, was passiert dann? Wird spröde, trocknet aus? Weil das ist ja ein Problem, das zumindest in der Fernsehwerbung mir immer vorgegaukelt wurde. Ich weiß nicht, ob ich da noch zu 90er bin, aber ist Spliss eigentlich noch ein Thema? Also ich dachte immer, die ganze Welt leidet mehr unter Spliss als unter der Grippe. Aber in den 90ern dachte ich das jedenfalls.
Nee, das ist immer aktuell. Oh. Weil es gibt Leute, die lassen wachsen, wachsen, wachsen und sparen sich jeden Friseurbesuch und irgendwann sind die Haare unten gesplisst.
Jetzt hast du ja mit 16 angefangen, das zu lernen, richtig? Dann warst du aber nochmal in der Uni und dann bist du aber trotzdem zurückgekommen. Was begeistert dich so an einem Friseurberuf?
Also zum einen ist es, dass du mit, finde ich, wenig Aufwand tatsächlich die Leute glücklich machst. Also manchmal haben die einen schlechten Tag und dann machst du denen eine tolle Farbe und eine schöne Frisur und dann sind sie ganz happy. Also das ist dieses Psychische, was man so ein bisschen unterstützt, ja.
Was macht man denn mit Leuten, die eine völlig andere Frisur, die eigentlich gar nicht zu ihnen passt, haben wollen? Ich stelle mir als Riesenproblem vor, weil ich glaube, so als Friseur hat man ja so eine Ahnung, was zum Typ passt.
Du lebst und dann auch seit 30 Jahren ganz gut damit.
Also, ja gut, ich habe ja nicht viele Alternativen, aber wenn man jetzt noch Alternativen hat, also man kann kurz oder lang, wenn du sagst, also ich wüsste eigentlich, was das Richtige ist, aber ich krieg den da nicht hin oder die da nicht hin.
Doch, die muss man überzeugen. Also da muss man ein bisschen draufreden und denen erklären, was besser wäre und was noch schöner aussehen würde, wie man den Typ unterstreicht. Und ganz oft klappt das auch. Also viele Leute sind ja offener, was Frisuren angeht.
Aber Dauerwelle will aktuell keiner, ne? Oder Mini-Pli, so noch spezifischer. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dauerwelle und Mini-Pli? Mini-Pli ist doch die kleinste Form der Dauerwelle, richtig?
Nee, Mini-Pli hat man es immer auch früher genannt. Dauerwelle ist Dauerwelle. Ah, okay. Und die ist jetzt auch tatsächlich wieder so ein bisschen im Kommen.
Was?
Also ich, ja, und zwar bei den Jüngeren, so 16 bis 25, hatten wir im Salon tatsächlich jetzt ein paar Männer, also Jungs.
Jungs, die eine Dauerwelle wollen? Okay, was ist Fußballer?
Nee, ich weiß gar nicht, was die machen.
Aber sind es nicht Fußballer, die gerade bei Jungs quasi so Trendsetter sind? Also, dass man sagt, ich möchte so eine Frisur haben, keine Ahnung, wie Boateng oder Alaba, keine Ahnung. Also jedenfalls, dass man sich daran orientiert, weil die haben ja wirklich sehr künstlich, also sehr, sehr aufwendig gemachte Frisuren.
Nee, das hat man weniger. Das sind eher so die kleinen Jungs von 8 bis 10, die kommen und sagen, ich will aussehen wie der und der Fußballer.
Wobei diese Fukuhila-Frisur der Fußballer letztlich auf David Bowie zurückgeht, der irgendwann mal bei einer Friseurin war, die dachte, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Also offensichtlich gab es da in London irgendwann mal eine Frisur, die zwar, sag mal, sensationell daneben schien zum damaligen Zeitpunkt, aber Generationen von Männern beeinflusst hat und Frauen in den Wahnsinn getrieben hat. Weil wenn man da mal hinguckt, oder findest du Fukuhila schick? Lucia.
Ich finde es nicht schlimm.
Was? Also, na, zu dir komme ich nie.
Nein, aber es gibt so eine Art von Typen, denen steht es halt total.
Wer denn also zum Beispiel? So
jetzt nicht so Fußballer-Fukuhila, man kann ja auch einen Fukuhila modern stylen. Wenn du noch die passenden guten Klamotten dazu hast, das passt schon.
Du meinst ein Cape hinten oder was? Und vorne eine kurze Hose oder was ist?
Ich glaube, ihr stellt euch das total extrem vor, dass die ganz lang sind, ja? Aber es reicht ja schon, wenn es so ein bisschen halber Nacken ist und oben so ein bisschen abstehend mit schönem Gel oder Wachs drinne, vielleicht noch die Spitzen aufblondiert, ein guter Klamottenstyle. Ist doch super.
Ja, die einen sagen so, die anderen so.
Ja.
Sind denn Männer insgesamt empfindlicher in Bezug auf ihre Haare? Also sind die eitler als Frauen? Denke ich immer so.
Es ist auch so, kann ich dir nur bestätigen.
Woran machst du das fest?
Dass sie ein bisschen empfindlicher sind. Also du erstmal bei der Beratung. sagen sie genau, was gemacht werden soll, und die sind nicht ganz so offen für Neues. Ja? Frauen sind da offener.
Aber die Frage ist ja nochmal, was Männer angeht, die haben ja auch, sag ich mal, die wissen ja, dass sie nicht so viele Jahrzehnte sich mit Frisur beschäftigen können wie Frauen, weil denen ja meistens die Haare dann doch irgendwann ausgehen. Also das heißt, der Druck ist auch größer. Die können also bestimmte modische Frisuren noch eine bestimmte Weile tragen.
Ja, das stimmt. Aber wenn einer jetzt, mal sehr hohe Ecken hat.
Das ist eine bekloppte These.
Nein.
So. Das ist so bescheuert. Ich weiß, dass endlich ist, geben Sie sich Mühe. Ich habe nicht mehr so lange.
Ja, natürlich. Ich komme mal, also ich selber, jetzt kommen wir mal zu mir. Also ich glaube, ich schon mit 19 habe ich mal gedacht, hatte ich die Haare etwas länger. Da hatte ich schon erste Geheimratsecken. Da dachte ich mir, also ich glaube, die kann ich, so kann ich die Haare nicht mehr häufig in meinem Leben tragen. Also da merkst du doch schon, wie befristet das Ganze ist.
Verstehe. Was ist mit dem Toupet? Warum hast du ja kein Toupet getragen? Das wird ja so
ein,
so einen schönen Fifi.
Habe ich doch. Ja. So haben wir uns kennengelernt.
Ja, oh Gott. Und ich habe dich immer gestreichelt und dachte, deshalb ist ja so was.
Nein. Aber Lucia, ich meine, du hast ja auch richtig Prominente, also an die du, also ist ja eine, du bist ja quasi jemand, du bist bei der Berlinale auch im Einsatz, also du hast Quentin Tarantino. Wie sind denn die? Sind die im Prinzip wie alle anderen auch oder verhalten sich Prominente dann doch ein bisschen anders, weil die wissen noch präziser, was sie wollen, die sind schwieriger im Umgang?
Nee, sind sie gar nicht. Die sind überhaupt nicht schwierig, weil erstmal wollen sie was von mir. Insofern sind sie besonders nett, würde ich mal sagen. Und man bespricht ja zusammen den Style, den die für den Abend haben wollen, ob es Frauen oder Männer sind. Nee, schwierig sind die nicht.
Für uns war es ja nicht so leicht, mit dir ins Gespräch zu kommen, weil wir immer dachten, oder dachten wir uns jedenfalls, weil wenn wir bei dir anrufen, ist auf jeden Fall besetzt. Ich nehme an, dass bei dir eigentlich gerade momentan alle 30 Sekunden das Telefon klingelt, ob du nicht mal zu Besuch kommen möchtest und dein Handwerkszeug mitbringst, oder?
Ja, das passiert. Mache ich aber nicht. Und was die Leute auch gern machen, oder Frauen stehen in einer Drogerie vor Hunderten von Verpackungen mit Haarfarbe und wollen sich die dann selber färben und wissen nicht welche. Und dann werden mir Fotos geschickt und dann soll ich sagen, sie sollen das und das machen. Irgendwie so als Übergangslösung.
Ja. Wirst du so YouTube-Tutorials kannst du anbieten, wie man selber die Haare sich schneidet, oder? Also.
Ja, das machen ja schon einige, probieren das mit dem selber schneiden. Ich hatte neulich so einen, da hat die Frau extra eine Haarschneidemaschine gekauft. Und ich habe ihr genau erklärt, wie sie die benutzen soll, welchen Aufsatz. Ne? Und dann rief er nachher an und dann hat er hinten im Nacken eine Vollglatze gehabt, weil sie vergessen hat, den Aufsatz auf die Maschine zu machen. Also.
Ja, wird ein schöner Undercut. Da kann man von vorne die Haare hinten runterziehen und hinten runter ist nichts drunter. Bitte noch einmal ganz kurz, kommen wir mal zur Wahl der hässlichsten Frisur, jetzt quasi nach einem Drittel der Sendung. Also was ist die hässlichste Frisur? Robert, in deinen Augen, was kannst du überhaupt nicht ertragen?
Ja, Fukuhila hast du ja, Lucia, schon so ein bisschen gerettet. Ja. Also was ich überhaupt nicht ertragen kann, ganz ehrlich, ist vielleicht nicht die hässlichste, aber mein Onkel hatte das, wenn man schon wenig Haare hat, sie aber dann quasi so knapp über den Ohren mit so einer Art Pomade über den gesamten nackten Kopf zu legen dann halt auch, damit es so aussieht. Oder sie dann auch so nach vorne zu kämmen wie bei Cäsar, glaube ich, der hat das ja auch gemacht dann. Also gibt es jedenfalls irgendwie Bilder oder zumindest die Vorstellung. Das finde ich so, also wenn man quasi nicht dazu steht, dass es vielleicht anatomische Besonderheiten gibt, sondern wenn man versucht, die, sage ich mal, aber so, dass es man doch alle sehen kann, zu verdecken. Oder auch der Glaube manchmal, die Leute würden einen nur von vorne sehen. Also Leute, die vorne irgendwie scheinbar noch einen Scheitel haben, aber hinten eine riesige Glatze dann eben auch, ja, und glaube ich, es selber gar nicht mitbekommen.
Okay, also der schmierige Haaranleger auf Platz 1 der verabscheuungswürdigen Frisuren. Was ist bei dir, Lucia?
Also erstmal schließe ich mich dem jetzt an, was gesagt wurde. Und das zweite sind asymmetrische Pagenköpfe, wo die eine Seite überm Ohr endet und die andere auf der Schulter. Also das kann ich immer gar nicht ertragen.
Ja. Darf ich noch ganz kurz sagen, weil wir werden gleich auch noch mit einer Künstlerin sprechen, Anka Schmidt mit Namen, die in Zürich geboren ist, aber lange auch in Berlin gelebt hat und einen sehr schönen Film über Haare gemacht hat und darüber hinaus auch ein sehr schönes Buch. Da ist mir nochmal aufgefallen, was ich wirklich richtig verabscheuungswürdig finde.
Was denn?
Und das sind diese ondulierten Frisuren der Damen aus den 60er Jahren. Also wo man wirklich mit 400 Liter Haarspray wirklich gigantische Haarhauben, die so aussehen, als ob die Trockenhaube noch drauf ist, gezaubert hat. Also diese Art von Haarhelm, die finde ich relativ scheußlich.
Die Mützen, das waren eher so Mützen, oder?
Na, es waren richtige riesige Helme. Aber diese Zeiten sind vorbei, Lucia, oder?
Ja, das, also ich hoffe ja, dass es ein bisschen wiederkommt, weil das immer so eine kleine Herausforderung ist an Friseure, sowas heute zu machen.
Nee, genau, wie so, ist wie so eine Riesentorte, ne? Wo man sagt, ach, das ist doch, also ich weiß nicht, schmeckt vielleicht keinem, aber es ist doch schön, irgendwie so das Ding zu bauen. Ne?
Da wünschen wir dir von ganzem Herzen, dass deine Arbeit schnell wieder in, ja, wie sagt man, ins richtige Fahrwasser kommt oder wie sagt man, dass du schnell wieder die Schere in die Hand nehmen kannst, schnipp, schnapp, und die Haare abschneiden kannst. Vielen herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden hast und wir werden jetzt nicht fragen, ob du nicht bei uns vorbeikommen kannst schnell und dann mehr oder weniger die Nacken ausrasierst. Danke ganz herzlich.
Lucia. Danke euch auch.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Tschüss. Tschüss. Ja, über die Haarhelme, über die ich gerade gesprochen habe, da bin ich doch sehr dankbar, dass ich die wiederentdeckt habe in dem Film von Anka Schmidt. Mittlerweile wieder nach Zürich zurückgekehrt, weil ich glaube nicht, weil die Frisuren in Berlin so schlecht waren. Tag, Frau Schmidt, hallo.
Guten Tag.
Herzlich willkommen bei uns in der Sendung hier.
Wenn Sie selber an die Frisur der Unmöglichkeit denken, also Sie haben sich ja sehr ausführlich mit Haaren beschäftigt. Warum, das klären wir gleich noch. Aber was ist sozusagen Ihre Frisur, von der Sie sagen, ist verzichtbar, brauche ich nicht?
Also ich finde, dass die Haare ein wunderbares Material sind. Und sobald es die Perücke, die was zu kaschieren versucht, also eben, ich sage jetzt mal das Toupet, das hat eine große Ironie. Wenn man es so betrachtet, geht's wieder. Hingegen diese ganz knallbunten Perücken gefallen mir wieder sehr gut, wie sie so in der Technozeit zu sehen waren.
Also ist Perücken im Schweizerdeutsch das gleiche Wort für Frisur oder ist es ein anderes Wort? Weil die Frisuren waren ja während der Techno-Parades, die waren ja echt, das waren ja richtige Hahnenkämme.
Es gab beides, genau. Aber man kann ja auch kurz in irgendein Geschäft gehen, sich dort so eine Haarperücke kaufen und aufsetzen und am nächsten Tag ist man ganz wieder friedlich und anständig im Büro. Mhm. Das ist der Unterschied zum Beispiel zum Bekenntnis eines Punks. Da ist es dann echt, die Rasur ist da und der Irokese. Oder auch Rasterlocken kriegt man nicht so schnell hin und die kriegt man auch nicht so schnell weg. Das ist dann ein Bekenntnis.
Und das ziehen Sie vor, diese Authentizität dann?
Ja, weil da gibt es so eine große Bandbreite an Farben und Frisuren und Formen, die liebe ich.
Dann erweitern wir unsere Runde nochmal und nehmen auch dazu Professorin Dr. Alexandra Carenzo. Sie ist Leiterin des Arbeitsbereiches Mode und Ästhetik an der TU in Darmstadt. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Wir grüßen ganz herzlich. Ihr Forschungsgebiet ist vor allen Dingen Körper- und Identitätskonzepte. Inwieweit sind denn Haare identitätsstiftend?
Ja, Haare sind insofern identitätsstiftend, dass sie eben innen am kulturellen Kontext eingebunden sind, zum Ausdruck des Körpers werden, indem man sich bestimmte Schnitte zulegt etwa oder auch die Körperbehaarung entweder trägt oder eben nicht trägt. Insofern kann man von Körperidentität auch sprechen, die einem zugeschrieben wird kulturell.
Was raten Sie denn zwei Männern, die kaum Haare haben wie wir? Also wir können ja nichts also zur Gestaltung unseres kulturellen Identitätskonzeptes beitragen, außer still leiden und klagen oder schweigen.
Ja, ich denke, dass das schon auch kulturell kodiert ist. Zum Beispiel gelten Männer mit Glatze als intellektuell. Michel Foucault, der Philosoph, hat sich zum Beispiel auch immer wieder in Szene gesetzt, also ohne Haare, mit dicker Brille, als intellektueller Mann quasi. Ne? Das sind natürlich auch Zuschreibungen.
Wo wir gerade bei der Glatze sind, vielleicht darf ich Sie mal fragen, Frau Schmidt und dann danach Frau Carenzos, wie konnte es eigentlich sein, dass die Glatze mittlerweile sexy ist, obwohl sie eigentlich mal Insignium der Skins war und damit einer rechten Identität und rechten Kultur? Wie funktioniert so ein Wandel? Konnten Sie das verfolgen, Frau Schmidt?
Ja, das ist ganz klar. Jede Generation muss sich ein bisschen abgrenzen, also was anderes finden. Das ist daher zu sehen. Und dann gibt es natürlich wunderbare sexy, nicht nur intellektuelle Vorbilder, also ich denke da an Bruce Willis und so, also man sieht's im Film, im Fernsehen, in der Werbung, und es hat für mich ganz klar auch eine taktile Geschichte. Fahren Sie mal über so eine kurz rasierte Glatze. Ich rede nicht von der richtigen Glatze, wenn gar nichts mehr da ist. Und da kann man direkt fühlen, die Erotik, die da drin steckt.
Oh, das ist ein Schleifpapier-Effekt sozusagen.
Kommt drauf an, in welche Richtung Sie gehen. Von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Oh, und das ist ja gerade das Spezielle.
Es gibt eine sehr schöne Passage in Ihrem sehenswerten Film Haarig, wo die Haare ganz kurz sind und man mit dem Mikro ganz dran ist. Das ist ein sehr besonderes, ganz behagliches, natürliches Kratzgeräusch. Es ist so ein bisschen elektrisch. Also ich fand es jetzt nicht erotisch, aber ich fand es bemerkenswert, weil das war mir letztlich noch nie bewusst. Aber zurück zur Frage. Die Antwort von Frau Grenzos wollten wir noch hören.
Ja, ich denke, dass diese Glatze als politisches Zeichen bei den Skinheads ganz wichtig ist als Form des Protests. Und da wurden eben also den Skinheads ja auch die langhaarigen Männer gegenübergestellt, ne? Die dagegen als linkes Zeichen die langen Haare getragen haben, etwa die Hippie-Bewegung oder so. Da kann man eigentlich sehr gut so Gegenbewegungen auch sehen. Und Haare können eben auch kulturell, politisch aufgeladen werden.
Ich habe eine Szene auch nochmal aus Ihrem Film vor Augen, Frau Schmidt, wo Sie einen Helden aus Ihrer Kindheit nochmal zeigen. Das ist natürlich der kürzlich verstorbene Sean Connery, der, sagen wir mal, zumindest was die Haardichte angeht, nicht weit vom Orang-Utan, am halben Wege zum Otter war. Ja? Also der Otter hat ja, glaube ich, 5.000 bis 6.000 Haare auf dem Quadratzentimeter. Der Menschen
guck mich nicht so an, das schaffe ich nicht.
Ja. Aber ich frage mich, wie Männer eigentlich dazu gekommen sind, mittlerweile sich zum Waxing zu begeben und sich dann irgendwie, keine Ahnung, 200 Liter auf den Rücken gießen zu lassen, um sich dann eine komplette Badematte abziehen zu lassen, die man sich mehr oder weniger auslegen kann, langhaarig, wobei ich gerade feststelle, ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig appetitlich. Woher kommt denn der Ekel des Mannes vor seinen eigenen Haaren? Hat eine von Ihnen dafür eine Erklärung, Frau Schmidt?
Also zuerst wird da auch ein Trend wiedergemacht über Berühmtheiten, also gerade wenn Sie von den verschiedenen James-Bond-Helden erzählen, der letzte, der Daniel Craig musste sich rasieren, dass er noch makelloser aussieht. Und das kommt dann wieder zu uns allen, die wir diese Vorbilder konsumieren. Und dahinter steckt natürlich immer auch eine Kosmetikindustrie. Jetzt kann ich endlich auch Produkte an den Mann bringen, nicht nur an die Frau. Insofern gehört auch so eine Rasur. Es gibt überall Waxing-Studios, die verführen. Also das Angebot muss da sein, um dann auch das Bedürfnis zu wecken.
Jetzt haben Sie in die Geschichte geblickt, Frau Karenzos. Gab es das schon mal, dass Männer sich enthaart haben in der Geschichte? Ich weiß nicht, ob Sie bis zu den Ägyptern zurückgucken können in der Forschung, aber ob die sich jetzt auch schon mit einer Sichel hingesetzt haben und dabei bisweilen die Epidermis entfernten, weil sie ungeschickt waren?
Ja, also diese Körperpraktiken der Enthaarung sind ja sehr alt. Also das ist bei den Ägyptern nachzuvollziehen, die ja auch sehr oft Perücken getragen haben, auf den rasierten Köpfen auch die Frauen, aber auch in der Antike, an den antiken Statuen sieht man das auch besonders gut, auch am Schamhaar, das gestaltet wurde in Form von Sternen, also ganz schön onduliert quasi da liegt. Ne? Und der restliche Körper ist völlig enthaart. An den Marmorskulpturen sieht man das besonders.
Warum hat man das gemacht? Hat das einen Grund gehabt? Hat das religiöse Gründe gehabt? War das damals schon Mode? Gab es sowas wie Mode dafür?
Ja, ich denke, dass das als kulturelle Praxis wichtig war, um diesem ästhetischen Diskurs auch Rechnung zu tragen. Und man grenzte sich ja damit auch bis heute davon ab, vom animalischen, tierischen Haar, ne? Dass das Körperhaar ja mit impliziert. Also das ist ja auch die Grenze zwischen Mensch und Tier. Ne? Dass also der unbehaarte menschliche Körper und der behaarte tierische Körper. Und da gibt's, glaube ich, auch so ein Spannungsfeld. Und das lässt sich an James Bond, finde ich, ziemlich gut auch zeigen, diese Transformation auch dieser Männlichkeitsbilder vom männlich behaarten Mann, der eben als potent gilt, ne? Und attraktiv gilt, hin zum entharten Männerkörper, der jetzt eben als ästhetisch gilt und als potent.
Darf ich mal eine kurze Blitzumfrage hier im Studio durchführen mit allen zugeschalteten Damen? Frau Schmidt, Herr Skupin und Frau Karenzos, sind Ihre Achseln rasiert, Herr Skupin?
Nein.
Frau Karenzos?
Ja.
Okay, Frau Schmidt?
Im Moment auch, ja.
Herr Wiebrecht?
Ja.
So. Bist rasiert unter der Achsel?
Ja.
Okay.
Hatte unter anderem den Grund, weil ich finde, dass dann die Schwitzflecken nicht so groß sind, weil es nämlich schneller abläuft und nicht sich in den Büschen verfängt. Also ganz praktisch. Darüber hinaus, wann warst du das letzte Mal im Sportstudio?
Ja, jetzt irgendwie fast ein Jahr nicht. Also, komisch, ne?
Also darf ich fragen, warum Sie es machen, Frau Schmidt? Weil Sie haben in Ihrem Film ja auch erklärt, dass es dann da aber auch aufhört, weil Sie wollen im Grunde genommen den Rest Ihres Körpers nicht enthaaren, als seien Sie quasi ein vorpubertäres Mädchen.
Das vorpubertierende Mädchen bezieht sich vor allem auf die Scham. Dort habe ich, da ich ja nicht bei den ganz jungen Frauen bin, ich habe schon 50 Jahre Haargeschichte hinter mir, dort habe ich Mühe und lasse mir was stehen an der Scham. Bei den Achseln, da habe ich Freude, weil ich viel auch tanzen gehe, was im Moment schwierig ist. Und dann mag ich das. Ich hatte auch schon diese ganz wichtige Protestwelle in mir, ohne Achselhaare. Und dann habe ich auch noch ein bisschen was. Ich bin wenig Körper behaart von mir aus, also genetisch bedingt. Also muss ich da sehr selten rasieren. Beine musste ich noch nie rasieren. Es sieht aber fast aus, als ob.
Also ich glaube, 90% der Hörerinnen beneiden Sie gerade ohne Ende. Aber insofern, man kann nicht immer alles haben. Zum Beispiel keine Haare kann man auch nicht immer haben. Frau Karenzos, Sie haben ja gerade gesagt, also um mehr oder weniger die Art und Weise, wie wir unsere Haare tragen, ist kulturell bedingt. Ist es also ein kultureller Grund oder ein hygienischer oder ein sportlicher Grund? Also ist es ein anderer Grund, warum Sie Ihre Achselhaare rasieren?
Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall mit diesen kulturellen Körperpraktiken zu tun hat, also wie man Körperhaare auch trägt. Und ich denke, das lässt sich auch sehr gut in Körperproteste einreihen. Also Frauen, die bei Instagram zum Beispiel ihre Körperhaare, gerade ihre Achselhaare sogar blau färben, um darauf aufmerksam zu machen, auf diese Praxis und auf diese Disziplinierung des Körpers. Und ich denke, wir können uns ja alle nicht freimachen von diesen Körperdisziplinierungen. Wir kämmen alle unsere Haare, wir machen etwas damit, und wenn wir sie rasieren, also etwa die Achselhaare oder auch die Beinhaare wurden gerade angesprochen, dann ist es Teil dieser Disziplinierung des Körpers.
Aber warum haben Haare so eine, sag ich mal, auch fast politische Bedeutung oder auch, sag ich, fast eine religiöse auch? Also wenn man jetzt in die Geschichte geht, also in der kürzeren Geschichte, die Beatles mit den Pilzfrisuren, wir hatten es vorhin schon, auch die überhaupt die gesamte Bewegung irgendwie der Hippies mit langen Haaren, dann aber eben auch schon viel früher Simson beispielsweise, dessen Macht quasi über die Haare auch überhaupt erwachsen ist. Also wo es eine Rolle spielte, ob die Haare dann auch lang sind, weil lange Haare, volle Haare eben auch Macht nochmal bedeutet haben.
Simson oder Samson?
Simson in dem Falle.
Simson?
Ja, ich glaube Simson.
Es geht beides.
Also das ist
ja ein Übersetzungsproblem. Also, ne? Samson und Simson.
Ja. Beides. Ich kenne nur, kenn nur Samson, aber das ist noch gut, das ist noch was anderes. Ne? Die haben keine Haare, die Kühlschränke, oder? Nee, dachte, egal. Gut.
Die Frau war auf jeden Fall Delilah.
Ja. Ne? Genau. Ja, genau. Also Sie haben gefragt, warum man auch mit Haaren kann man ja eben auch strafen. Das gibt es ja auch immer wieder. Also indem Frauen, die Französinnen, die mit deutschen Soldaten eingegangen sind, denen wurden die Haare rasiert. Die wachsen ja nicht von heute auf morgen nach. Man sieht das, das ist heute noch mit Prostituierten, passiert das immer wieder im asiatischen Raum. Also die Haare, die kann man eben nicht verstecken, also keine Haare mehr. Und insofern kann ich natürlich da auch selber eingreifen. Das ist ja der Reiz der Sache. Ich kann eine Geschlechtergrenze überschreiten. Ich kann sie mir als Mann wachsen lassen, wie damals die Hippies. Ich kann sagen, ich bin emanzipiert in den 20er Jahren. Ich kann den Zopf abschneiden. Also insofern ist bei den Haaren ganz viel politische Kraft drin.
Was würden Sie mir denn raten, wenn ich jetzt beispielsweise, also ich bewundere immer diese aristokratischen Filme, wo die höheren Stände mit gepuderten Perücken möglichst turmhoch und natürlich angemessener Kleidung durch die Gänge schreiten und dann noch mit einem Stöckchen und dann noch mit einem Schönheitsfleck bisschen weiß gepudert. Also wenn ich zumindest in die Richtung versuchen wollen würde, die Kultur zu verändern, wie müsste ich das anstellen, Frau Karenzos? Hätten Sie einen Ratschlag? Reicht's, wenn ich anfange und mit so einer toupierten Haube im Fernsehen auflaufe oder im Radio?
Das würde reichen. Mach doch mal.
Ja, es ist ja auch eine Form der Distinktion. Also man grenzt sich ja damit auch ab. Und in der Aristokratie, also Marie Antoinette wird immer wieder als Beispiel genommen, da gilt ja die Turmfrisur auch dazu, sich quasi gesellschaftlich abzuheben, den höheren Stand quasi auch sichtbar zu machen. Perücken durfte ja auch nicht jeder in der Gesellschaft tragen. Es war ja ein hierarchisches Moment, das sichtbar wurde im Zeichen der Perücke. Und je höher die Perücke war, und das zeigt sich eben bei Marie Antoinette, desto höher auch der Stand. Und deshalb gibt es ja auch diese Redewendung, die Zöpfe abschneiden. Das war dann die Gegenbewegung in der Französischen Revolution, die eben die Zöpfe abgenommen hat und abgeschnitten hat. Also der Bürger trug eben kurze Haare, ne? Und damit war quasi auch die Grenze geschaffen, ne? Und wenn man heute weiterhin Perücken tragen würde, fällt man ja auch auf. Man hebt sich ab und damit dient es dazu, sich eben von der Gruppe auch abzugrenzen. Und da würde ich auch noch mal ganz kurz auf das Vorherige zurückkommen, was gesagt wurde. Die Frisur dient ja zur politischen Abgrenzung auch, um Gruppenzugehörigkeiten zu markieren, ne? Und auch das Enthaaren ist Teil dieser Markierung, ich gehöre quasi zu einer bestimmten Gruppe dazu. Man hatte dann diese Form der Markierung von Gruppenzugehörigkeit.
Und gibt es dann auch so einen Druck? Also ich erinnere an zum Beispiel die jetzige Bundeskanzlerin, die, glaube ich, am Beginn ihrer Amtszeit irgendwann mal dann den Friseur wechselte. Oder sie hatte vorher keinen, man weiß es nicht genau. Jedenfalls ist ja dann irgendwann bei Udo Walz gelandet. Aber weil sich sehr lustig über ihre Frisur gemacht wurde, weil sie quasi fast ausgegrenzt wurde, sagt eine Bundeskanzlerin kann doch nicht mit so einer Frisur herumlaufen. Und sie musste dann offensichtlich reagieren. Das heißt, es gibt schon Druck für mächtige Menschen, deren Haare müssen in Ordnung sein.
Also es gab ja jetzt kürzlich noch einen Menschen, der hat sich auch durch die Haare sehr manifestiert. Das gibt es nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern. Und selbst Politiker versuchen also dort aufzufallen.
Trump, meinen Sie jetzt?
Genau. Der ist natürlich war am Anfang ganz klar in den Karikaturen immer erkennbar über die Haarfarbe und die Haarform. Mhm. Also diesen Druck oder dieses Erkenntnismerkmal sich zuzulegen, gibt's bei Frauen und Männern.
Ja, ich weiß gar nicht, was Sascha Lobo macht. Also freut er sich noch, wenn er sich im Spiegel sieht? Sie kennen den, ne? Also den Internet-Experten und quasi den Vorreiter der digitalen Ökonomie, der mit seinem Hahnenkamm, mit seiner Frisur da steht und seit 15, 20 Jahren immer das Gleiche macht, weil er sein Insignium nicht wechseln kann. Also, wenn ich selber nochmal zurückdenke an die Perücke, weil Sie gesagt haben, es sei ein Distinktionsmerkmal. Das ist ja so ein bisschen wie Pierre Bourdieu, ne? Der feine Unterschied. Also es geht immer darum, mehr oder weniger ein bisschen besser zu sein, sich abzugrenzen. Oh, das hat der, das will ich nicht, die mag ich nicht, da mache ich jetzt mal ein bisschen davon. Und wie, die hat die Haare so, dann mache ich es jetzt mal ein bisschen anders. Das sind ja so unmerkliche Verschiebungsprozesse. Aber bei den Haaren damals, bei der Perücke, da waren die Haare von Marie-Antoinettes Perücke, war die echt oder war das schon irgendeine Art von Kunststoff? Wissen Sie das?
Das waren Echthaarperücken, die extra hergestellt wurden. Also sie hatte ja auch einen privaten Friseur. In Versailles gab es ja auch berühmte Friseure wie Léonard zum Beispiel, der auch Bücher geschrieben hat, die sich mit diesen Haaren auseinandergesetzt haben und die auch neue Trends gesetzt haben und die auch immer wieder immer höher wurden und immer ausgefeiltere Schmuck drin trugen, also vom Blumenschmuck über allem Möglichen. Im Film von Sofia Coppola zu Marie Antoinette wird das besonders schön sichtbar. Da sind sogar so Spielkarten dann im Haar und so. Und das zeigt dann auch, wie ausgefeilt das wurde. Und ich wollte auch noch mal ganz kurz zurückkommen auf Angela Merkel, weil ich das ein ganz spannendes Thema auch finde, wie die Frisuren der Macht sind. Und ich glaube, dass gerade auch Frauen in der Politik viel größeren Druck auch haben, quasi diese Schönheitshandeln auch sichtbar zu machen. Frauen sind ja diesem Schönheitshandeln besonders unterworfen in gewisser Weise, was zwar jetzt inzwischen auch Männer stark trifft, aber damals, als Angela Merkel an die Macht kam, war man das ja auch noch nicht gewohnt. Ne? Das ist ja auch schon 16 Jahre her. Ne? Und da zeigt sich eigentlich, wie sehr Frauen da auch unter Druck gesetzt
werden. Und glauben Sie auch, dass generell die Öffentlichkeit die Frisur von Frauen anders thematisiert als die von Männern? Ist das wichtiger, welche Frisur Frauen generell haben?
Ja, ich denke, dass Frauen sehr viel stärker auch an ihrem Äußeren beurteilt werden. Wobei Männer das auch inzwischen sehr häufig beobachten. Aber vor allen Dingen bei den sozialen Medien kann man das sehr gut nachvollziehen. An den Kommentaren, wie berühmte Frauen oft bewertet werden, für alle lesbar auch nach ihrem Äußeren bewertet werden.
Also ich kann das nur bestärken, dass Frauen ganz sicher mehr dem äußeren Kriterien immer wieder verurteilt oder beurteilt werden. Was aber wirklich spannend ist zu beobachten, dass jetzt über diesen neuen Hype des männlichen Bartes sich da ein ganz neues Feld aufgetan hat, auch an neuer Männlichkeit, an Gepflegtheit, umgekehrt aber auch an Liebkosungen, die man sich holen kann beim Barbier. Also das ist ein neueres Phänomen der letzten Jahre, dass Körperteile, diese feinen Körperteile mit Haaren, nun auch in den Fokus bei den Männern geraten sind.
Aber wissen Sie, wer da das Role Model war? Haben Sie da eine Erinnerung? Weil ich habe mich irgendwann mal tatsächlich gefragt, wo kommen denn die ganzen Bärte her beim Barte des Propheten? Das hatten wir doch schon mal hinter uns gelassen. Karl Marx als Ideologie, auch als verstaubt, aber als historisch zwar angemessen, aber doch darüber hinaus in der Gegenwart bitte nicht mehr anzuwenden, begriffen. Und jetzt auf einmal sehen die alle aus wie Karl Marx, aber in gepflegt.
Aber so eine Protestbewegung, würde ich jetzt sagen. Ist eine Protestbewegung.
Die Hipster eine Protestbewegung, ja. Das wäre mir neu.
Ja, Protest ja, gegen die, die vorher da waren und keinen Bart hatten.
Genau.
Frau Karenzos, wissen Sie, wer ist sozusagen, wer ist der Bartverbrecher, der Erste? Wer ist sozusagen Bart 1?
Also Bart 1 weiß ich nicht. Ich denke gerade an Salvador Dali mit seinem extravaganten Bart, der das ja auch als Markenzeichen genommen hat. Also man erkennt Salvador Dali sofort an diesem extravaganten Bart. Ne? Also das finde ich sehr bezeichnend. Aber der Hipsterbart, das habe ich jetzt gerade nicht so präsent. Aber es gibt sehr viele Bücher inzwischen zu diesen Bärten, ne? Die das, diesen Hipsterbart und diese Barbershops auch bearbeiten. Und ich denke da gerade auch daran, ob das nicht vielleicht auch mit so einer migrantischen Kultur zusammenhängt, die eben den Barbershop in den Städten sichtbar gemacht hat. Also dass gerade darüber auch bei westlichen Männern sowas populär wurde. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht auch damit zusammenhängen könnte.
Seitdem finden wir es normal, dass uns die Ohren abgebrannt werden, ne? Beziehungsweise die Härchen da drauf. Das macht der türkische Barbier, wohl wahr.
Ich wollte noch Fidel Castro einführen. Vielleicht jemand, der auch vielleicht noch ein Vorbild gewesen sein könnte. Aber ansonsten, gab es denn vielleicht tatsächlich, wenn Sie gesagt haben, das ist vielleicht auch zurückzuführen auf eine migrantische Kultur, gab es, sag ich mal, im alten Westen dann vielleicht trotzdem so eine Sehnsucht? Weil ich kann mich daran erinnern, dass unsere Väter, die gingen ja noch regelmäßig auch zum Friseur, da spielte das auch noch. Und dann ist das irgendwann verloren gegangen. Und jetzt kommt es ja wieder zurück. Also es taucht ja wieder auf dann. Und ich kann mich, als Kind stellte ich dann fest, ja stimmt, mein Vater ist doch auch immer zum Friseur gegangen. Warum bin ich es jahrzehntelang nicht? Vielleicht, weil ich nicht so musste, aufgrund der kurzen Haare oder der nicht vorhandenen. Aber jetzt denke ich auch, das ist doch schön, dahin zu gehen und nett behandelt zu werden. Man kann sich unterhalten. Also gab es das Bedürfnis vielleicht die ganze Zeit?
Ich wollte nur noch zurückgreifen auf die wunderbare Friseurin, die Lucia. Sie hatte gesagt, sich was Gutes tun. Und das holen sich jetzt eben auch die Männer, sich was Gutes tun. Und der Friseur und der Barbier oder die Coiffeuse sind ja die einzigen, die uns auch einfach so fremde Leute, die uns anfassen dürfen. Abgesehen von den Ärzten.
Darf ich Ihnen mal von meinem allerschönsten Friseuraufenthalt erzählen? Da war ich in Nepal und musste wirklich dringend Haare schneiden, weil wenn man so wenig Haare hat, dann wachsen die an der Seite ja schneller als oben. Dann sieht man mehr oder weniger so aus wie so ein Clown, als ob die Haare so nach der Seite gekämpft. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und dann war ich in einem kleinen Friseursalon, für den ich mal sagen würde, dass er hygienisch nicht der allerschickste war. Also ich bin da mit 1,30 Euro dann hinterher rausgegangen und habe dann nochmal so viel Trinkgeld gegeben. Also so viel dazu. Es hat nicht viel gekostet. Aber nachdem dann die ganzen Kinder sahen, dass da offensichtlich so ein weißer Mann mit merkwürdigerweise wenig Haaren trotzdem zum Friseur geht, hat der Friseur mal das ganze Programm aufgefahren. Das heißt, er hat Handtücher genommen, feucht gemacht, mir die Stirn abgerubbelt, von hinten nach vorne gezogen. Der stand mit einem Bein auf meinem Knie, zog mir den Hals hoch, massierte meine Kopfhaut, goss Tinkturen ohne Ende auf meine Mütze und massierte das alles ein. Ich hatte dann einfach mal 30 Kinder um mich herum, die das angucken. Ich muss sagen, das war ein wunderschönes Erlebnis. Wenn ich heute zum Friseur gehe, nimmt die Maschine mal und bin nach 10 Minuten fertig. Also ich verstehe, was Sie mit Genuss meinen, wollte ich nur anmerken.
Vor 500 Jahren hätte der dich auch gleich operiert. Also ist ja quasi auch, ne? Waren doch Friseure nicht so Barber, die früher alles Mögliche noch gemacht haben.
Also wenn man da die Geschichte der Friseure sich anschaut, kommen die ja von den Barbieren, ne? Und die haben tatsächlich sogar, also wenn man da ganz zurückgeht, quasi in diese mittelalterliche Handwerkstradition, dann haben die sogar die Zähne gezogen und so. Also die hatten viele Funktionen, die Barbiere.
Ich kam doch eigentlich nur wegen der Haare. Also genau. Nein, mit meinen Zähnen ist alles in Ordnung. Oh Gott.
Was ist eigentlich die Wurzel Ihres Haarproblems bzw. Interesse? Also was ist die Haarwurzel bei Ihnen gewesen, Frau Schmidt? Sie schildern ja in Ihrem Film und auch in Ihrem sehr schönen Buch, wie es letztlich angefangen hat. Aber irgendwie hatten Sie einen Sensus dafür. Oder ist das, was Sie im Nachhinein dann mehr oder weniger wiederentdeckt haben? Oder sind Sie als Dreijährige schon gesagt, oh krass, Papa hat mehr Haare als Mama?
Also es ging eigentlich durch das ganze Leben. Das, sagen wir, als Kind war es spannend zu merken, die Unterscheidung, der Vater ist der mit den kurzen Haaren, die Mutter ist die mit der wilden Mähne. Und dann habe ich natürlich auch sehr geliebt, wenn wir da frisiert wurden, das, dieses sinnliche Element. Aber ganz wichtig war dann zu merken, durch diese Aktion von den Beatles, von Yoko Ono und John Lennon, Hairpiece, Badpiece, also dass man mit Haaren Politik machen kann. Und ich war da gerade 15 und habe zum ersten Mal meine Haare rot gefärbt.
Mit Henna.
Mit Henna, damals war es Henna. Ganz genau. So. Ich konnte ein Zeichen setzen. Also ich habe gemerkt, da werde ich anders angeschaut. Ich kann provozieren, verführen, je nachdem, rein durch meine Haare. Ja. Und jetzt natürlich, 40 Jahre später, habe ich das auch über Recherchen, über auch eine theoretische Annäherung, über sehr viel Reflexion gemerkt, wie es mich in allen Phasen geprägt hat, bis jetzt mit den ersten grauen Haaren. Wohin damit? Soll ich die zeigen oder nicht? Also die Haare sind ganz nahe an meiner Biografie, aber ich glaube auch bei allen anderen. Das hat schon begonnen mit den Kinderbüchern. Meine Heldin war die Pippi Langstrumpf und woran erkennt man sie?
Rote Haare.
Zöpfe. An den roten Haaren und den Zöpfen. Also auch bei der Kinderliteratur sind Haare wichtige Merkmale.
Aber da bleiben wir ganz kurz mal bei rothaarig, auch blond.
Warte, wir waren noch nicht bei Frau Karenzhaus, bei dem Thema Haarwurzel, die Wurzel ihres Haarinteresses.
Ja, bei mir ist es natürlich auch fachlich damit begründet, dass ich an der Universität auch Studierende des Lehramts für berufliche Schulen habe. Und die sind Friseurinnen und Friseure zum Teil. Und daher befasse ich mich auch an der Universität mit Haaren. Und mich interessieren einfach überhaupt diese Körperpolitiken, normative Schönheitsideale. Wie entsteht sowas überhaupt? Wie wird das auch eingesetzt von Künstlerinnen, die sich dagegen wehren, schon seit den 70er Jahren? Ja, das ist ja auch Teil der feministischen Praxis, sich diesen normativen Körperidealen zu widersetzen. Und Haare wurden immer wieder auch dafür in der Kunst eingesetzt, sich gegen diese Normativität und diese Schönheitsideale zu wehren.
Aber war das nur im 20. Jahrhundert so oder war das auch schon früher so? Weil die letzten 20, 30 Jahre haben wir alle noch vor Augen. Aber war das im 19. Jahrhundert auch schon so, dass da Haare mehr oder weniger Ausdruck von politischem Protest wurden? Oder im 17., 18. oder meinetwegen auch bei den Römern? Ist das ein neues Phänomen? Weil ich stelle mir vor, dass irgendwie bis zum 16. Jahrhundert mussten Haare nur geschnitten werden, wenn man vorne nicht mehr gucken konnte. Und hat man festgestellt, oh, das kann man noch ein bisschen besser machen und hübscher. Und so hat sich dann raffiniert und der Friseurberuf entstand. Aber dass es zu Politikum wurde, ist das ein Phänomen der Neuzeit? Um die Frage noch mal einmal kurz zu stellen.
Also ich denke, dass sich das eben sehr schön an der Französischen Revolution zeigt. Also als man die Perücken abgenommen hat, da entsteht ja auch so richtig der Friseurberuf in seiner Breite auch. Weil die Leute die ja nicht mehr versteckt haben, sondern tatsächlich nach außen trugen. Und da wird das offene Haar zum politischen Zeichen. Also das ist ganz klar schon in der Französischen Revolution sichtbar.
Ich will mal von
und da kann man diesen Schnitt auch ganz schön sehen, im wörtlichen Sinne, diesen Schnitt.
Also spannend, die Politik ist. Vielleicht mal ganz kurz zum Sex. Also das spielt ja auch, also wir haben es schon besprochen, aber ich will jetzt nochmal auf die Haarfarbe, weil Sie es gerade auch so schön hatten, rothaarig, auch blond. Also blond zum Beispiel. Warum hat das so eine sexuelle Konnotation? Also es gibt ja sogar auch dann nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Robert Redford denke oder so, ne, auch dessen blondes Haar ja dann auch immer erwähnt wird. Warum ist blond so offensichtlich für viele Menschen erregend?
Dazu braucht es zuerst Hollywood, denn blond war ja nicht immer nur die sexy Biene, sondern das war ja auch die gute, liebe Frau, die Bäuerin, die war blond, im Norden zumindest. Aber da gab es ja früher auch die feurige, schwarzhaarige, die dunkelhaarige, die mit dem Sex verbunden war. Das hatte fest zu tun in den 40er, 50er Jahren, als dann eben blond man sich auch künstlich aneignen konnte und bestimmte Frauen wie Marilyn Monroe, überhaupt keine Blondine, das ganz fest über die Filme vorantreiben konnte, dann war blond plötzlich das Sexappeal.
Mhm. Wo sind die Punkte für Sie gekommen? Also wir schildern jetzt mehr oder weniger, dass wir alle glauben, höchst individuell zu sein, aber eigentlich nichts anderes machen, als Moden und Abgrenzungsmechanismen zu folgen, die uns gesellschaftlich vorgespiegelt werden. Also so viel zum Thema Freiheit. Das war das Thema unseres letzten Podcasts. Aber wo weigern Sie sich denn, Frau Schmidt und Frau Karenzos? Wo sagen Sie, also jetzt ist mal Schluss. Also ich verstehe zwar die kulturelle Prägung, aber jetzt grenze ich mich ab. Frau Schmidt hat es ja schon angedeutet, in dem Kontext darf ich es auch nochmal wiederholen. Sie haben gesagt, also im Intimbereich mache ich diese Mode nicht mit. Ich weiß nicht, gibt es andere Stellen, wo Sie sagen...
Ja, also ich würde noch was von der Lust hinzubringen. Ja. Es gibt nicht nur den Protest, sondern ich kann ja auch sagen, heute habe ich keine Lust, mich richtig hübsch zu frisieren. Ich mache ein Statement. Ich gehe jetzt unfrisiert.
Wir sehen uns jetzt nicht.
ganz genau. Also das ist eine Abgrenzung. Ich muss nicht jeden Tag gleich aussehen. Das ist das Schöne daran. Also dieser kleine Protest, der lustvolle Protest, würde ich sagen, den lebe ich sehr häufig.
Gut, und Frau Karenzos? Wo gibt es bei Ihnen dann die Grenzen?
Ja, die Grenzen sind zum Beispiel auch nicht alle Moden mitzumachen. Zum Beispiel die Langhaarmode, die derzeit grassiert, dass Frauen lange Haare haben sollten mit Mittelscheitel und ganz schön geglättet und ja frisiert. Und wenn Locken, dann nur onduliert mit Lockenstäben. Also da sehe ich auch meine Grenze. Und Kurzhaarfrisuren sind immer noch für Frauen offenbar also auch ein Zeichen, ein Statement.
Aber da sagen Sie was. Da fällt mir gerade was ein. Ich war unlängst spazieren und vor mir ging eine Frau lang, die kam quasi abgebogen und scherte dann vor mir ein und ich musste eigentlich nach links. Ich hatte wirklich Mühe, links abzubiegen, weil die hatte so ganz langes Haar, ganz gerade geschnitten, ganz gepflegt, richtig glänzend, nussbraun. Ich weiß gar nicht, warum ich das so schön finde. Also was ist, warum bin ich so? Was ist los mit mir? Helfen Sie mir.
Ja, ich denke, das lange Frauenhaar wird ja immer wieder auch fetischisiert. Ne? Das ist ja so ein Fetisch quasi, der sexualisiert wurde das ja vielfach. Der Jugendstil ist ja auch ein Zeichen dafür, wo immer wieder in diesen Bildern das Frauenhaar sich rankt, wie so ein Spinnennetz sich über alles legt und die Männer quasi auch einfängt. Ne? Und da kann man, denke ich, auch sehen, wie dieses lange Frauenhaar immer wieder auch inszeniert wird. Das wird ja auch in jeder Werbung, findet sich das ja, das lange Frauenhaar, das kräftig anzusehen ist und glänzt und damit eben auch Gesundheit verbindet und so. Also all diese
Rapunzel.
Implikationen kommen da zum Ausdruck. Ja, Rapunzel ist der Märchenausdruck dafür. Die hat so kräftiges Haar, dass sogar ein Mann daran emporklettern kann, ganz einen Turm hochklettern kann.
Also ohne das. Ich will nicht zu nahe treten, Frau Karenzos, es ist nur ein Märchen, also es hat nicht stattgefunden.
Ja, aber also das wird ja immer wieder Mädchen und Kindern vorgelesen, ne? Dass aber, das möglich ist.
Aber wenn Sie gerade die Werbung ansprechen, es gibt gerade so eine Werbung für ein Männershampoo, da wird immer gesagt, irgendwie, ich nehme dieses Shampoo als Mann, weil ich mein Haar behalten will. Ja, also geht das denn bei Männern jetzt in eine ähnliche Richtung? Also das würde für Volker und mich hätte das natürlich Konsequenzen, ne? So, dass man irgendwie sagt, ja, die wollten ihr Haar wohl nicht behalten. Ne? Also die haben kein Interesse dran gehabt irgendwie. Also kann das mal sein, dass der Druck mal größer wird? Also weil ich stelle auch fest, bei jüngeren Männern, dass die auch jetzt sehr viele so Haartransplantationen, das hat ja in einer Art und Weise zugenommen, das gab es früher gar nicht. Das ging wahrscheinlich technisch auch nicht, aber die stehen auch unter Druck, ne? Weil man kann ja jetzt selber entscheiden, dass man Haare wieder haben möchte.
Ich habe verschiedene Gespräche geführt, auch mit Hautärzten und genau, heute bestimmen wir ja, wo will ich die Haare, wo nicht. Und je mehr unten wegrasiert wird, gibt es jetzt eben auch Haartransplantationen, weil die einfacher sind. Also anscheinend ist der Druck bei Männern groß geworden.
Ja, ich habe mich immer gefragt, warum man nicht die Schamhaare auf den Kopf verpflanzen kann. Aber
sieht einfach scheiße aus.
Ne, ich erinnere mich nicht mehr daran. Es gibt dafür auch eine wissenschaftliche Begründung. Ich glaube, das ist irgendwie, das ist so ein bisschen Audi-Ersatzteile passen nicht bei Opel, so in der Art.
Das sind andere Haare, oder? Ich meine, können Sie es näher erklären, Frau Karenz? Ich glaube, es sind andere Haare. Das würde man schon sehen dann auch, oder?
Also ich glaube, dass das tatsächlich zum Teil gemacht wird. Also auch von anderen.
Das probiere ich aus zu Hause.
Haare auf den Kopf zu transplantieren. Also so habe ich das verstanden, aber da bin ich keine Expertin für. Aber ich glaube, dass Männer dieses volle Haar haben sollen, das hängt auch sehr stark mit diesem Bedürfnis nach Jugendlichkeit und jugendlichem Aussehen zusammen, das ja in den Werbungen, in Filmen und so immer wieder kolportiert wird.
Stimmt.
Dass Jugendlichkeit als Zeichen für Kraft gilt und so und eben der Mann ohne Haare eben schon der alternde, weise Mann wird. Ne? Das ist eben nicht der junge Mann, der kräftig mitten im Leben ist. Und deshalb können sich das junge Sportler auch eigentlich nicht erlauben in diesen Normativität.
Ich habe gerade überlegt, ob Volker Wiebrecht deshalb keine Achselhaare gerade hat, nicht weil er sie sich wegrasiert hat, sondern weil sie schon verpflanzt sind.
Nee, also ich würde warten. Ich habe lange Jahre Wadenhaarspenden angenommen und habe jetzt die Wadenhaare von anderen Männern. Also die sind ein bisschen, die sind nicht ganz so klein kleinlich gekräuselt. Frau Schmidt, was ist denn jetzt Ihr Erkenntnisinteresse? Ist das Thema Haare jetzt gegessen? Ist sozusagen die Frisur fertig oder gibt es jetzt in der Haarforschung für Sie noch weiter, beziehungsweise in der im künstlerischen Umgang damit? Also Sie haben einen Film gemacht, der sei nochmal hier erwähnt, nämlich Haarig heißt er, kann man auch bei Amazon beispielsweise sich anschauen. Und es gibt ein sehr schönes Buch, Haarig, Revolte, Magie, Erotik, Geschichten vom feinsten Körperteil, das Sie gemeinsam mit dem Journalisten Bernd Mürländer rausgegeben haben. Also kurzum, was ist Ihr weiteres Forschungsinteresse in Sachen Haare?
Es ist weiterhin Forschungsinteresse geblieben, weil es ist Alltag. Ich habe es jeden Tag, ich gucke mich in den Spiegel an. Auch mir geht es so, dass ich Menschen nachgucke mit extrem schönen oder auffälligen Haaren. Also insofern wird es mich bis ans Lebensende begleiten. Ich male jetzt nicht mehr, mache keine Trickfilme im Moment mit Haaren, aber ich habe immer noch ein kleines Häufchen aufbewahrt in verschiedenen Plastiksäckchen und unterteilt in Haarfarbe und Haarstruktur. Und es kann sehr gut sein, dass ich einmal wieder mit Haaren malen werde.
Stimmt, da gibt es so sehr schöne Animationen, wo Sie Haare mehr oder weniger zu Figuren legen. Aber haben Sie die Brosche von Ihrer Großmutter noch? Haben Sie die noch?
Die habe ich noch mit dem Haar. Ich weiß nicht, in unserer Familie gab es das, dass man die Locken von Kindern abgeschnitten hat und ins Fotoalbum reingetan hat oder eben im Amulett vom Liebsten die Haare aufbewahrt hat. Und das habe ich. Ich bin ja die, die es geerbt hat. Und das bewahre ich sehr auf, dieses Grigri, dieses Haaramulett, und hoffe mir damit immer noch ein bisschen Magie zu bewahren.
Frau Carenzos, haben Sie auch Haare zu Hause?
Wenn sie zu Hause ist, ja.
Genau. Ja, ich habe tatsächlich die erste abgeschnittene Locke meines Sohnes aufbewahrt. Auch in dieser Funktion der Erinnerung. Also da knüpfe ich auch an die Zeit um 1800 an, wo das ja auch so aufkam, diese Haare in diese Erinnerungskultur auch einzuschreiben. Das fand ich ganz interessant. Es gibt auch im Mozart-Museum die erste Locke von Mozart in so einem Amulett. Und das fand ich eigentlich ganz reizend und habe mir das da so ein bisschen abgeguckt, mich in diese Tradition der Erinnerungskultur einzuschreiben.
Haare entwachsen uns und bleiben länger als unser eigener Körper. Also insofern haben wir ein Thema fast für die Ewigkeit sehr gründlich bearbeitet. Ich danke Ihnen sehr, Frau Anka Schmidt. Und,
herzlichen Dank.
Und nochmal in Abwesenheit danke auch nochmal an Lucia Jubicic, die uns Rede und Antwort gestanden hat, und natürlich an Frau Professor Dr. Alexandra Carenzos. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so kleinteilige und haargenaue Auskunft gegeben haben. Die Wortspiele hatten wir am Anfang der Sendung. Müssen Sie sich nicht wundern, dass wir da ein paar Witze ausgelassen haben, ja?
Gerne, vielen Dank.
Frau Carenzos, danke schön.
Hat viel Spaß gemacht, vielen Dank.
Tschüss. Danke vielmals, es war wirklich haarsträubend.
Ja, mir stehen auch die Haare zu Berge. Also in diesem Sinne, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Danke.
Ja. Ja, vielleicht müsste man noch anfügen an der Stelle, dass wir tatsächlich ja mal Perücken getragen haben. Und wie viele Jahre jünger sahen wir aus?
Ich sah nicht jünger aus. Ich sah anders aus. Ich sah nicht jünger aus.
Du sahst aus wie ein alter Mann mit Perücke. Ich sah 20 Jahre jünger aus. Genau. Also, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns die Zeit geschenkt haben. Und jetzt können Sie sich die Haare waschen gehen. Also, Zeit wird's.
Ruby, Volli und viele Freunde. Ein schöner Podcast von Radio 1.